Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.
Komm rein, wenn du dich traust. Willkommen im Monat aller Monate. Es ist Creeptober. Und hier sind deine Horror-Hosts, Bibi Blackcraft und Wolfi.
Also das ist schon ein Musikvideo. Krass hart, oder? Ja, aber trotzdem, es ist ja immer noch ein... Was zieht er denn jetzt raus?
Ja, was wohl?
Ich weiß nicht, ob ich es wissen will.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Schön, dass du mit dabei bist.
Wieder zurück im Creeptober. Und das, was du gerade gehört hast, war die Live-Reaktion des lieben Wolfies auf das neue Musikvideo von Ice Nine Kills, A Work of Art.
Und ich habe erst die ersten 5 Minuten von den 15 Minuten angeguckt. Und das ist schon krass und heftig.
Es ist positiv. Super, es ist super krass gemacht. Also Ice Nine Kills ist ja dafür bekannt, Videos, Musikvideos zu produzieren, die schon kleine Horrorfilme sind. Und dass sie jetzt natürlich den offiziellen Song zu Terrifier 3 machen durften und Art der Clown im Musikvideo mitspielt, hat auch viel hoffen lassen, als sie es announced haben. Ich habe es ja auch in der creepy Insta-Story geteilt. Aber das, was sie da jetzt abgeliefert haben, holy moly. Also ich glaube, der Film wird sehr, sehr viel verstörender.
Es ist ein
Musikvideo. Aber auf jeden Fall krass. Falls dich das interessiert, guckst dir gerne mal an, aber auch hier wirklich, also du hast vorher schon gesagt, ne, da stand auch irgendwas mit...
Graphic Content steht als Warnung noch drüber und kann man wirklich ernst nehmen, also so viel Blut und Geschlitze und verstörende Szenen, wie in den ersten 4 Minuten da schon zu sehen waren, hat nicht jeder Horrorfilm zu bieten.
Durchaus, durchaus. Bei uns findest du den Song übrigens jetzt in unserem Stream auf starfm.de. In welchem, Wolfi?
Im New Rock Channel. Den haben wir ein bisschen überarbeitet, haben ganz viel auch Metalcore und so weiter reingepackt. Also wenn du so ein bisschen auf Mucke in der Richtung stehst, unbedingt mal reinhören. Aber nicht sofort, bitte. Wir haben nämlich auch noch was sich wirklich lohnt heute.
Ja, aber auch hier gilt, es muss unbedingt nochmal darauf aufmerksam gemacht werden, dass dieser Fall wirklich, wirklich sehr verstörend ist. Der Grund dafür ist die Grausamkeit des Verbrechens per se, aber vor allem das sehr junge Alter aller Beteiligten in diesem Mordfall. Wenn du damit also nicht umgehen kannst, empfehlen wir dir, einfach nochmal in die alten Folgen reinzuhören und die Folge zu überspringen. Dies ist die tragische Geschichte von der 9-jährigen Elizabeth Olden.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Der Fall führt uns zum 21. Oktober 2009 in die Kleinstadt St. Martins im Cole County im US-Bundesstaat Missouri. Ein beschauliches Städtchen mit gerade mal etwas über 1000 Einwohnern. Genau dort, in einem Haus etwas abseits am Waldrand, lebte die Familie Olden. Patty Olden, eine alleinerziehende Mutter, wohnte dort mit ihren 3 Kindern. Ihre jüngste Tochter Elizabeth war gerade mal 9 Jahre alt.
Und Elizabeth war ein braves und liebevolles Kind. Sie war freundlich, besonders gefühlvoll und liebte alles, was pink war. Sie verkleidete sich gerne, sang und tanzte, besonders gerne zu den Songs von Hannah Montana und Taylor Swift. In der Schule war sie fleißig und Teil der Theater-AG, wo sie gerade für eine Rolle in einem Schultheaterstück probte. Sie war so begeistert, dass sie oft ihre ganze Familie einspannte, um ihre Texte zu üben und ihre Performance zu Hause aufzuführen.
Trotz des abwesenden Vaters, der wegen Diebstahls im Gefängnis saß, war es ein liebevolles Zuhause bei den Oldens. Die Familie verbrachte viel Zeit miteinander und es gab Rituale wie Spieleabende, gemeinsames Backen und Kochen. Das war alles fester Bestandteil des Familienlebens.
So auch am 21. Oktober 2009. Das war ein Mittwoch. Patty, die Mutter der drei alten Kinder, bereitete gerade das Abendessen zu, während die Kinder ihre Hausaufgaben machten und spielten. Doch dann klopfte es gegen 17 Uhr plötzlich an der Tür. Und die sechsjährige Emma stand vor dem Haus und fragte, ob Elizabeth noch mit ihr draußen spielen dürfe.
Emma Bustamante war keine Unbekannte. Sie lebte mit ihrer Familie in der Nachbarschaft und die Mädchen spielten oft zusammen. Obwohl Patty die Anfrage zunächst ablehnte, weil das Abendessen bald fertig wäre, bettelten Emma und Elizabeth so lange, bis Patty nachgab. Eine Stunde hätten sie Zeit, sagte sie. Und um 18 Uhr sollte Elizabeth wieder zu Hause sein.
Da Emma nur 4 Häuser weiter wohnte und sich eigentlich alle in der Nachbarschaft gut kannten, gingen die Mädchen dankbar hinaus und verschwanden aus Pattys Sichtfeld. Das Essen in der alten Küche war dann fast fertig, als Patty einen Blick auf die Uhr warf. Es war mittlerweile 18.15 Uhr. Elizabeth war also schon 15 Minuten zu spät. Das passte so gar nicht zu ihrer zuverlässigen und eigentlich gewissenhaften Tochter. Und Patty spürte sofort, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmte.
Besonders besorgt war Patty, weil Elizabeth große Angst vor der Dunkelheit hatte. Es passte einfach nicht zu ihr, um diese Zeit noch freiwillig draußen zu sein. Es musste etwas passiert sein. Patty griff sofort zum Telefon und versuchte, Elizabeth auf ihrem Handy zu erreichen, doch der Anruf wurde direkt auf die Mailbox umgeleitet.
Als nächstes rief sie dann bei Emmas Großmutter Karen an, bei der Emma und ihre Geschwister lebten. Zu ihrem Entsetzen sagte Karen aber, dass sie Elizabeth den ganzen Tag nicht gesehen habe und nicht wusste, dass Emma überhaupt mit ihr spielen wollte. Für Patty war das Grund genug, die Polizei zu rufen. Und bereits um 18.30 Uhr waren die Beamten vor Ort und begannen die Umgebung zu durchkämmen.
Da die direkte Umgebung keine Hinweise auf Elizabeth gab, gingen die Polizisten zu Emmas Haus, um dort weitere Informationen zu bekommen. Emma erzählte, dass sie und Elizabeth draußen in der Auffahrt gespielt hätten und Elizabeth nach etwa einer Stunde nach Hause gegangen sei, alles so wie vereinbart. Ihre Wege hätten sich dort getrennt. Emma sagte außerdem, dass sie sich bei dem Versuch, einen verlorenen Haargummi aus Dornenbüschen zu holen, verletzt habe und dass ihre ältere Schwester Alyssa ihr geholfen hätte, sich aus dem Busch zu befreien. Alyssa habe sie nämlich schreien gehört und sei aus dem Haus gekommen.
Und schon in dieser Befragung von Emma fiel ein kleiner, aber entscheidender Hinweis. Emma erwähnte nämlich, dass sie sich gewundert hatte, weil Alyssa einen Blutfleck auf ihrer Hose hatte. Auf Nachfragen sagte Alyssa dann nur, dass sie ihre Periode bekommen hätte. Diese Information verwirrte die Ermittler zunächst, aber sie nahmen den Hinweis auf.
Die Tatsache, dass die Nachbarschaft, in der die Mädchen lebten, von 24 Hektar Wald umgeben war, ein großes, dicht bewachsenes Gebiet, das erschwerte die Suche. Trotzdem begann die Polizei sofort, den Wald zu durchsuchen. Emmas Großeltern, Karen und Gary, waren sehr aufgebracht und wussten nicht, was passiert war, aber sie konnten keine weitere Information geben. Alles, was sie tun konnten, war, sich der Suche, wie alle anderen auch, anzuschließen.
Da es zunächst keine Hinweise auf ein Verbrechen gab, gingen die Beamten davon aus, dass sich die 9-jährige Elizabeth vielleicht im Wald nur verirrt haben könnte. Doch Patty konnte das nicht glauben. Niemals wäre ihre Tochter alleine durch den Wald gegangen. Erst recht nicht, wenn es dunkel wurde. Die Nachricht von Elizabeths Verschwinden verbreitete sich schnell und fast die ganze Stadt half bei der Suche. Doch als die Dunkelheit hereinbrach, musste die Suche für die Nacht eingestellt werden.
Pattys Hoffnung, dass ihre Tochter doch noch nach Hause kommen würde, schwand mit jeder verstrichenen Minute. Am nächsten Morgen, mit Sonnenaufgang, begannen alle erneut mit der Suche nach Elizabeth. Nach mehreren erfolglosen Stunden beschlossen die Ermittler, das FBI hinzuzuziehen. Jeder wusste, wie wichtig die ersten 24 Stunden bei einem vermissten Fall sind. Man wollte keine Chance ungenutzt lassen. Zu diesem Zeitpunkt wusste jeder im County von dem Verschwinden der 9-Jährigen. Reporter und Kamerateams waren vor Ort. This is KOMU8
News at 6. Truly is a family's worst nightmare. In this case, 9-year-old Elizabeth Alton from Cole County has been missing since yesterday evening.
Cole County authorities and volunteers have been searching for Elizabeth all day. Is there anything new?
Ryan, I can tell you that the number of volunteers and law enforcement across the state have tripled since last night to more than 300 people. They are covering a half-square-mile grid search near Elizabeth Alton's home that is just behind me. The search has not ended since then. There's no decision if or when it will end, and no Amber Alert has been issued.
Als nächstes überprüfte die Polizei das Handy von Elizabeth, um ihren Standort zu ermitteln. Sie nutzten die sogenannten Ping-Signale, um herauszufinden, mit welchem Handymast ihr Telefon zuletzt verbunden war. Der letzte Standort zeigte, dass sich das Gerät im Wald befand. Man nahm also an, dass sie sich irgendwo in der Nähe ihres Zuhauses, aber eben mitten im dichten Wald befand. Doch leider ging irgendwann der Akku des Handys zur Neige und das Signal brach ab.
In der Zwischenzeit wurden alle Fahrzeuge, die in oder aus der Stadt fuhren, kontrolliert. Registrierte Sexualstraftäter aus der Gegend wurden überprüft, ein Helikopter überflog das Waldgebiet, Suchhunde wurden eingesetzt und hunderte Freiwillige durchkämmten den kalten, nassen Wald. Durch die Handyortung konnte man den Suchbereich ja zumindest etwas eingrenzen.
Doch nicht nur der Standort des Handys wurde überprüft, auch die letzten Anrufe und Nachrichten von und an Elizabeth. Ein Anruf war ganz besonders interessant. Am frühen Abend hatte nämlich Alyssa Bustamante, Emmas ältere Schwester, Elizabeth angerufen.
Und es sollte noch interessanter werden, als Emma erneut darum bat, mit der Polizei zu sprechen. Sie schien jetzt eine neue Geschichte zu haben, war aber offensichtlich verängstigt. Sie sagte, dass ihre Halbschwester Alyssa sie gebeten hätte, Elizabeth zum Spielen zu holen.
Die Ermittler stellten weitere Fragen und wollten den genauen Ablauf des Nachmittags wissen. Emma erzählte, dass sie und Elizabeth draußen gespielt hätten, bis Alyssa dazugekommen sei und Emma aufgefordert habe, die beiden alleine zu lassen. Doch Elizabeth sagte, dass sie nach Hause müsse und keine Zeit mehr habe. Danach sei sie gegangen. Die zeitliche Übereinstimmung zwischen Alyssas Anruf und Elizabeths Aufbruch war auffällig. Hatte Elizabeth vielleicht doch dazu überredet, noch zu bleiben und zurückzukommen? Aber warum sollte sie das tun? Was wollte eine 15-Jährige von einer 9-Jährigen?
Diese neue Information war entscheidend, denn nun war klar, dass nicht Emma, sondern Alyssa die letzte Person war, die Elizabeth gesehen hatte. Es waren mittlerweile mehr als 24 Stunden vergangen und das Ermittlerteam musste sich neu gruppieren. Es war offensichtlich, dass Elizabeth nicht einfach weggelaufen war. Sie musste entweder irgendwo hingeführt oder gegen ihren Willen festgehalten worden sein.
Dann entdeckte ein Suchtrupp im Wald etwas Ungewöhnliches. Ein großes Loch, das ausgehoben und dann wieder zugeschüttet worden war. Sofort wurde die Polizei alarmiert und alle befürchteten das Schlimmste. Doch es stellte sich heraus, dass nur Erde in diesem Loch war. Keine Spur von Elizabeth oder ihren Habseligkeiten. Die Ermittler waren ratlos.
Da die Polizei nun unbedingt mit Alyssa sprechen wollte, machten sie sich erneut auf den Weg zum Haus der Bustamante-Familie, in dessen Einfahrt Elizabeth zuletzt gespielt hatte. Während der Ermittlungen fiel den Beamten auf, dass mehrere Löcher im Garten der Familie denen im Wald ähnelten. Auf Nachfrage gab Alyssa zu, die Löcher aus Spaß gegraben zu haben, um tote Tiere darin zu begraben. Die Ermittler hatten nun den Verdacht, dass mehr dahinter steckte und ließen einen Durchsuchungsbefehl für das Haus ausstellen.
Und bei dieser Durchsuchung schien zunächst alles normal zu sein, bis die Ermittler Alyssa Bustamantes Zimmer betraten. Der Anblick war mehr als verstörend. Die Wände waren vollgeschmiert mit düsteren Texten über Selbstverletzung. Besonders beunruhigend war eine Zeichnung eines menschlichen Umrisses mit dem Namen Emma daneben, also Alyssas kleine Schwester. Diese Zeichnung war mit Blut an die Wand gemalt und zeigte Verletzungen am Kopf und an den Armen. Doch der eigentliche Durchbruch kam dann mit dem Fund von Alyssas Tagebuch.
Im Tagebuch ging es um Selbstverletzung, Tod und andere makabere Themen. Der letzte Eintrag war vom 21. Oktober, von dem Tag, an dem Elizabeth verschwand. Der Text war jedoch mit blauer Tinte übermalt worden. Alyssa wollte ganz offensichtlich verhindern, dass dieser Eintrag jemals gelesen wurde.
Die Ermittler beschlossen also, Alyssa für ein Verhör auf das Revier zu laden und vorab das Tagebuch zur Analyse an das FBI zu übergeben. Sergeant David Rice war der befragende Ermittler, doch bevor wir auf die Details dieses Verhörs vom 23.10.2009 eingehen, wollen wir dennoch ein wenig über Alyssa Bustamante erzählen.
Alyssa wurde am 28. Januar 1994 in Kalifornien geboren und wuchs in einer sehr schwierigen und zerrütteten Familie auf. Ihre Mutter Michelle war bei ihrer Geburt gerade mal selbst 15 Jahre jung. Beide Elternteile waren stark alkohol- und drogensüchtig. Als Alyssa 5 war, wurde ihre Mutter erneut schwanger, dieses Mal mit Zwillingen. 2 Jungs. Doch anstatt sich nun auf ein besseres Leben zu konzentrieren, wurden die Exzesse der Eltern schlimmer. Alyssas Vater, Caesar, landete im Gefängnis und Michelle war mit den 3 Kindern auf sich alleine gestellt.
Später bekam Michelle dann noch ein weiteres Kind von einem anderen Mann. Das war Emma. Doch die Drogenprobleme und die Vernachlässigung setzten sich fort. Schließlich schritten Michelles Eltern ein. Karen und Gary nahmen 2002 alle 4 Kinder bei sich auf. Sie beantragten das Sorgerecht und erhielten es auch. Um einen Neuanfang zu ermöglichen, zogen sie dann nach Missouri, wo sie ein Haus in der Kleinstadt St. Martin fanden. Nur 4 Häuser von den Oltons entfernt.
Die Großeltern versuchten, den Kindern ein stabiles und liebevolles Zuhause zu bieten, geprägt von christlichen Werten. Jeden Sonntag gingen sie gemeinsam in die Kirche. Während das für die 3 jüngeren Kinder gut zu funktionieren schien, hatte Alyssa Schwierigkeiten, sich in der neuen Heimat zurechtzufinden. Sie fühlte sich einsam und vermisste Kalifornien. Dennoch schien es nach außen hin, als wäre sie ein glückliches Kind, das gut in der Schule war.
Doch hinter dieser Fassade sah die Realität ganz anders aus. Alyssa begann, sich zu isolieren und entwickelte selbstverletzende Verhaltensweisen, wie Ritzen und Beißen. Ihre Gedanken wurden immer düsterer und sie empfand ihr Leben als sinnlos. Im Alter von 13 Jahren versuchte sie sich sogar, das Leben zu nehmen, indem sie eine Überdosis Schmerztabletten nahm. Sie überlebte den Suizidversuch und wurde für 2 Monate in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wobei ihr eine schwere Depression diagnostiziert wurde und sie erhielt das Antidepressivum Prozac.
Ob Alyssa die Medikamente regelmäßig nahm, ist unklar. Aber statt dass es besser wurde, schien sich ihr Zustand zu verschlechtern. Ihr Verhalten nach außen hin schien zwar gut, doch ihre wahre Gefühlslage zeigte sich in ihren Online-Posts. In sozialen Medien sprach sie von Selbstverletzung und Menschentöten als ihre Hobbys. Ihre Großeltern schienen jedoch wenig von diesen düsteren Gedanken mitzubekommen. Sie hatten Schwierigkeiten, Zugang zu Alyssa zu finden.
Obwohl viele ihrer Online-Aktivitäten besorgniserregend waren, könnten einige auf den ersten Blick als typisches Verhalten von Emo-Kids erscheinen. Doch niemand konnte wirklich ahnen, wozu Alyssa tatsächlich fähig war.
Was Alyssa getan hatte, hat sich immer mehr in dem Verhör herauskristallisiert, das Sergeant David Rice nun mit ihr durchführte. Im Raum anwesend war er, Alyssa, eine Beamte vom Jugendamt sowie Karen, Alyssas Oma. Er begann damit, Alyssa zu befragen, was sie am 21. Oktober gemacht hätte.
Alyssa erklärte morgens, den Bus verpasst zu haben und dass ihr Großvater sie zur Schule gefahren hätte, wo sie den ganzen Tag über anwesend gewesen sei. Sie sagte, sie sei gegen 15.30 Uhr von der Schule nach Hause gekommen und um etwa 16.30 Uhr oder 17 Uhr in den Wald gegangen, um spazieren zu gehen. Zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr sei sie dann wieder zu Hause gewesen. Kurz darauf habe sie Emma schreien gehört und sei nach draußen gegangen. Sie fand ihre kleine Schwester in einem Dornenbusch, wo sie mit dem Fuß feststeckte. Alyssa erklärte weiter, dass sie Emma geholfen habe und dass ihre Schwester sich sofort nach dem Blutfleck auf ihrer Hose erkundigt habe. Auch sie gab also sofort im Verhör an, dass da Blut auf ihrer Hose war, die von ihrer Periode stammte, und dass sie Emma darum gebeten habe, es niemandem zu sagen, weil es ihr peinlich gewesen sei.
Um ihre Aktivitäten an diesem Tag weiter zu beschreiben, erklärte Alyssa, dass sie zur Kirche wollte, weil es dort am Mittwochabend immer Aktivitäten für Jugendliche gab. Kurz bevor sie gehen wollte, habe ihr Bruder ihr erzählt, dass Elizabeth vermisst werde und dass alle nach ihr suchten. Trotzdem beschloss Alyssa, zur Kirche zu gehen, wo sie von 19 Uhr bis 20.15 Uhr anwesend war. Sie habe zwar die Polizeiautos bemerkt, sei aber einfach nach Hause gegangen und ins Bett.
Das war also Alyssas Alibi für den 21.10. Was sie jedoch nicht wusste, war, dass der Beamte, der ihr gegenüber saß, bereits viel mehr über sie und vor allem über ihr Tagebuch wusste. Der Ermittler begann nun, sie immer wieder nach ihrer Zeit im Wald zu befragen, zeigte ihr Karten und drängte darauf, dass sie klare Antworten geben sollte. Er versuchte, sie aus der Reserve zu locken und in Widersprüche zu verwickeln. So fragte Rice Alyssa auch, was sie über Elizabeth wüsste, wie sie das Mädchen wahrgenommen habe und wie sie sich jetzt fühle, wo Elizabeth verschwunden sei. Die 15-Jährige antwortete, dass die 9-Jährige ein typisches Girly Girl gewesen sei, das nichts mit der Natur anfangen konnte und dass sie manchmal als nervig empfand, genauso wie ihre kleine Schwester Emma.
Als der Ermittler auf die Gräber und die Löcher in den Wäldern zu sprechen kam, erklärte sie, dass sie das Graben als eine Art Zeitvertreib ansah. Sie sagte, sie sei schnell gelangweilt und das Löchergraben sei für sie ja so eine angenehme Abwechslung.
Die Löcher waren ein perfekter Aufhänger für den Ermittler. Er wollte immer genauer wissen, warum Alyssa sie gegraben hatte und warum das letzte Loch, das in der Nähe von Elizabeths vermutetem Standort gefunden wurde, wie ein Grab aussah. Er übte zunehmend Druck auf Alyssa aus und versuchte sie dazu zu bringen, die Wahrheit zu sagen. Interessanterweise verteidigte Karen, die Großmutter von Alyssa, ihre Enkelin immer wieder, indem sie erklärte, dass Alyssa oft im Garten Löcher gegraben habe. Sie versuchte sogar, mit ein paar netten Kommentaren die Situation aufzuheitern. Sie hatte keinerlei Ahnung, welche Wendung dieses Verhör noch nehmen sollte.
Als Alyssa gefragt wurde, ob sie Elizabeth jemals im Wald gesehen oder ob sie jemals mit ihr einen Spaziergang gemacht habe, antwortete sie immer kurz und knapp mit Nein. Auch auf die Frage, was sie glaube, was mit dem kleinen Mädchen passiert sei, hatte sie eine klare Antwort. Sie erwähnte die Möglichkeit einer Entführung und glaubte nicht, dass Elizabeth noch in der Nähe sei. Besonders aufschlussreich war es, als der Ermittler sie fragte, ob sie eine Vorstellung habe, wer einem 9-jährigen Mädchen so etwas antun könne. Der Ermittler versuchte damit, Alyssa dazu zu bringen, sich selbst zu reflektieren.
Und ihre Antworten fielen kalt aus. Eine kranke Person. Sie fügte hinzu, dass eine solche Person alle moralischen Schranken ausschalten müsse. Diese Frage brachte Alyssa aber kurz ins Stocken. Und der Ermittler nutzte diesen Moment und fragte sie auch direkt, ob sie etwas mit dem Verschwinden von Elizabeth zu tun habe. Er fügte hinzu, dass er diese Frage jedem stellen würde, den er befrage. Alyssas Antwort war aber auch hier ein klares Nein. Und auf die direkte Frage, ob sie Elizabeth getötet habe, antwortete sie ebenfalls mit einem Nein.
Der Ermittler sprach nun das Tagebuch an, das sie bei der Hausdurchsuchung sichergestellt hatten. Als Alyssa erfuhr, dass ihr Tagebuch beschlagnahmt worden sei, zeigte sich zum ersten Mal Nervosität auf ihrem Gesicht. Sie wirkte sichtlich beunruhigt, als der Ermittler nachfragte, ob ihr bewusst gewesen sei, dass sie im Besitz des Tagebuchs seien. Alyssa antwortete mit einem schlichten Nein, doch ihre Besorgnis war deutlich erkennbar.
Und nun wurde es brisant, denn der Inhalt dieses Tagebuchs enthielt nicht nur den übermalten Eintrag vom 21. Oktober, sondern auch viele andere, sehr beunruhigende Einträge. Darunter fand sich zum Beispiel eine Passage, in der Alyssa davon sprach, dass sie das Bedürfnis habe, ein Haus niederzubrennen, während eine Familie noch darin sei. Außerdem schrieb sie, dass wenn sie irgendwann explodieren würde, jemand sterben werde.
Was der Eintrag vom 21. Oktober aussagte, war mehr als schockierend. Auch wenn Alyssa versucht hatte, den Text zu vertuschen, konnte das FBI die Wörter rekonstruieren. Im Eintrag stand, ich habe gerade jemanden verdammt nochmal umgebracht. Ich habe sie erwürgt, ihre Kehle durchgeschnitten und sie auch noch erstochen. Jetzt ist sie tot. Ich weiß gerade nicht, wie ich mich fühlen soll. Es war großartig. Sobald man über das Oh mein Gott, das kann ich nicht tun Gefühl hinweg ist, ist es ziemlich unterhaltsam. Ich bin trotzdem nervös und zittere gerade ein bisschen. Okay, ich muss jetzt zur Kirche. LOL.
Diese Info lag dem Ermittler schon die ganze Zeit vor. Und er wartete eigentlich nur darauf, bis sich Alyssa nun endlich ertappt genug fühlte, um sie damit zu konfrontieren. In diesem Teil der Befragung ließ er bewusst lange Pausen, um Alyssa nervös zu machen. Und das gelang ihm. Sie rechtfertigte sich selbst und sagte, sie sei nur nervös, weil die Beamten dann mit Sicherheit peinliche Dinge über sie gelesen hätten. Doch der Ermittler blieb bei seiner Taktik und ließ Alyssa einfach weiterreden, ohne selbst etwas dazu zu sagen.
Als der Ermittler endlich widersprach, erklärte er in ruhiger und bestimmter Stimme, dass sie alle Wörter in diesem Tagebuch rekonstruieren konnten, dass sie das Tagebuch in ihrem Besitz hätten und dass es jetzt an der Zeit wäre, herauszufinden, was mit Elizabeth wirklich passiert sei. Diese Aussage untermalte er mit einer anschließenden 70 Sekunden langen Pause, in der niemand in diesem Raum etwas sagte. Dann fügte er nach dieser Ewigkeit einen Satz hinzu, der für Alyssa wie ein Paukenschlag gewesen sein muss. Wir wissen beide, über was wir sprechen. Nicht wahr? Woraufhin Alyssa nur ein leises zurückgab.
Als die Dame vom Jugendamt dann auf Alyssa weiter einredete, dass sie jetzt einfach die Wahrheit sagen solle, sagte diese schließlich okay. Dass diese Beamtin hier auf Alyssa einredete, führte später noch zu Komplikationen im Gerichtsverfahren. Nichtsdestotrotz baute der leitende Ermittler, der das Verhör führte, weiter auf, dass Alyssa ihm jetzt sagen sollte, was passiert war. Er würde verstehen, wenn es einen Unfall gab. Sie solle ihm jetzt einfach nur sagen, was passiert war. Es wäre okay.
Und noch bevor Alyssa etwas dazu sagen konnte, erklärte ihre Oma aus der hinteren Ecke, dass sie keine Ahnung hätte, was in diesem Tagebuch stünde und dass sie nicht wüsste, was passiert sei. Sie wurde ebenfalls zunehmend angespannter. Als der Ermittler dann nochmal explizit danach fragte, ob es ein Unfall oder eine geplante Sache gewesen sei, erwiderte Alyssa endlich, dass es ein Unfall war. Dann fing sie an zu weinen. Sie fing an zu erzählen, dass sie nach der Schule wirklich im Wald gewesen sei und dort auf Elizabeth getroffen wäre. Diese war ihrer Angabe nach alleine dort. Sie hätten rumgealbert, Elizabeth sei nach hinten umgefallen und gestorben. Sie hätte nicht gewusst, was sie dann tun sollte, also hätte sie die Leiche verbrannt.
Da diese Geschichte, die Alyssa nun erzählte, mit dem Eintrag in ihrem Tagebuch nicht übereinstimmte und auch sonst wenig glaubhaft war, bohrte der Ermittler weiter nach. Er wollte wissen, wie es dazu kommen konnte, dass es vorher bereits ein Grab gab, dass niemand das Feuer gesehen hatte und warum die Neunjährige plötzlich gestorben war. Doch Alyssa bestand auf ihre Story. Sie behauptete weiter, dass sie mit Elizabeth gespielt habe, sie nach hinten umgefallen werde und sich dabei den Kopf aufgeschlagen hätte.
Rice setzte dann geschickt eine Frage, erklärte aber vorher, dass es ganz egal sei, ob die Leiche verbrannt sei. Sobald Elizabeth Überreste gefunden seien, würde die Autopsie sowieso alles offenlegen. Deshalb fragte er, ob die Kehle der Neunjährigen durchgeschnitten wurde. Alyssa atmete kurz durch und antwortete, ja. Wir hören kurz einen Ausschnitt des Verhörs, weil wir die Reaktion ihrer Großmutter nicht beschreiben können.
Was your throat cut?
Yeah. Oh my God.
I'm not gonna ask any questions right now until we hit.
Eine Szene, die nur schwer vorstellbar ist. Eine Großmutter realisiert, dass ihre 15-jährige Enkeltochter ein 9-jähriges Mädchen umgebracht hat. Der Ermittler wollte jetzt, nachdem die Wahrheit endlich draußen war, alle Informationen über das Verbrechen, um Elizabeth Olden nach Hause zu bringen, damit ihre Familie sie anständig begraben und sich verabschieden konnte.
Um das Motiv festzuhalten, fragte er Alyssa, ob sie das Grab im Wald vor oder nach dem Mord gegraben hatte, um herauszufinden, ob es eine geplante oder spontane Tat war. Der Ermittler vermutete, dass die 15-Jährige das Grab bereits im Voraus ausgehoben hatte, weil sie wusste, dass sie Elizabeth umbringen würde. Er bohrte weiter nach, während Alyssa ab dem Zeitpunkt des Geständnisses nur noch weinte. Er wollte auch wissen, mit welchem Messer sie die Tat begangen hatte.
Es war ein gewöhnliches Küchenmesser aus der Küche ihrer Großmutter, das Alyssa an diesem 21. Oktober mit in den Wald genommen hatte. Das Blut ihres Opfers wusch sie später in derselben Küche von der Klinge und legte das Messer anschließend einfach in die Spüle. Doch nicht nur schnitt Alyssa damit Elizabeth die Kehle durch, sie stach noch weitere Male auf sie ein. Im Verhör gab sie an, sie hätte zweimal zugestochen. Das stellte sich jedoch nach dem Leichenfund und der Autopsie als falsch heraus.
Aber was war genau passiert? Der Ermittler begann den Tag von Alyssa am 21. Oktober nochmals zu rekonstruieren. Sie kam gegen 15.30 Uhr nach Hause. Sie ging in ihr Zimmer und verließ es gegen 17.30 Uhr, um in den Wald zu gehen. Sie sei zu Elizabeths Haus gegangen, um sie zu holen. Elizabeth war jedoch bereits mit Emma draußen auf der Straße beim Spielen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Alyssa bereits das Messer bei sich. Sie schickte Emma weg, um mit Elizabeth alleine zu sein. Sie wollte ihr etwas Spannendes im Wald zeigen und die 15 Minuten mit ihr in den Wald. Zunächst hätten sie gespielt, doch am Bach entschied sie sich, es zu tun. Elizabeth stand mit dem Rücken zu ihr, als Alyssa ihr von hinten das Messer über den Hals zog und danach auf sie einstach.
Auf die Frage, ob sie den Leichnam wie zuvor beschrieben wirklich verbrannt habe, blieb Alyssa erstmal bei ihrer Geschichte. Sie behauptete, die verbrannten Überreste dann in den Bach geworfen zu haben. Erst als die Beamtin vom Jugendamt Alyssa nochmals erklärte, dass es vor Gericht schlecht für sie aussehen werde, wenn sie nicht die komplette Wahrheit erzähle, brach es aus ihr heraus. Ich habe sie erdrosselt und dann ihre Kehle aufgeschnitten. Alyssas Eintrag in ihrem Tagebuch war also die Wahrheit. Sie hatte Elizabeth Olden zuerst erwürgt, ihr dann die Kehle durchgeschnitten und anschließend auf sie eingestochen. Ihre Leiche vergrub sie dann jedoch nicht in dem Grab, das sie bereits am Freitag ausgehoben hatte. Dieses war nicht tief genug. Es führte die Ermittler jedoch letztendlich auf die richtige Spur.
Nun wollte Sergeant Rice wissen, wo sich die Leiche der Neunjährigen befand. Es stellte sich heraus, dass Alyssa am Freitag nicht nur ein, sondern gleich zwei Gräber ausgehoben hatte. Das erste wurde gefunden, im zweiten, noch unentdeckten Loch, befand sich die Leiche der Neunjährigen. Als Motiv gab es nur den Wunsch zu wissen, wie es ist, jemanden zu töten. Elizabeth Olden war einfach ein leichtes Opfer für Alyssa Bustamante, ohne jeglichen weiteren Grund. Rice nahm Alyssa aus dem Verhörraum und fuhr mit ihr in den Wald. Dazu gibt es Tonaufnahmen, die wir dir jetzt kurz einspielen.
It is October 23rd, 2009, 2 o'clock. Sergeant David Rice, Missouri State Highway Patrol. And we're here in Cole County. When you got up here, what actually occurred?
Strangled her.
Was she facing you?
Yeah.
You strangled her one hand?
Two
hands? Okay. And what happened?
She had fallen to the ground.
Okay. Was she moving at that point?
No.
After that point, what did you do?
I cut her throat and then stabbed her.
You cut her throat and stabbed her. Where did you stab her?
In her chest area.
In her chest area?
Yeah.
How many times?
Twice, I believe.
What happened after that?
Dragged her into the hole.
Dragged her into this hole over here?
Es ist schwer zu glauben, dass jemand eine solche Tat begehen und dann einfach nach Hause gehen kann. Doch nun standen sie vor diesem nassen Waldboden, in dem Alyssa ein Loch am Freitag gegraben hatte, um nur wenige Tage später ihre 9-jährige Nachbarin darin zu verscharren. Das Handy von Elizabeth, das anfangs noch ungefähr geortet werden konnte, befand sich übrigens die ganze Zeit ebenfalls genau dort in der Tasche des toten Mädchens.
Die Autopsie der Leiche ergab, dass Alyssa 8-mal auf Elizabeth eingestochen hatte, nicht wie angegeben 2-mal. Die Olten-Familie konnte ihre kleine Tochter am 28. Oktober 2009, also genau eine Woche nach ihrem Verschwinden, beisetzen. Ihr kleiner Sarg war rosa-weiß und wurde von Pferden gezogen. Die Anteilnahme war überwältigend und niemand konnte fassen, dass in einem kleinen Ort wie St. Martin so ein schreckliches Verbrechen stattfinden konnte.
Und während das kleine, unschuldige Mädchen begraben wurde, wurde am selben Tag der Freund von Alyssa befragt. Er hieß Dustin. Denn auch wenn Alyssa gestanden hatte, so vermuteten die Beamten und vor allem Sergeant Rice, dass Alyssa Hilfe hatte. Zuerst vermutete er den Großvater, dann Freunde. Es wurde alles nochmals genau durchleuchtet, um vor allem den Prozess bestmöglich vorbereiten zu können.
Beim Verhör von Dustin kam heraus, dass er und Alyssa einen Tag nach dem Mord, also am 22.10., dass beide die Schule geschwänzt hätten, um bei ihm zu Hause zu sein. Dort soll sie plötzlich davon erzählt haben, dass sie das Mädchen getötet habe, woraufhin Dustin sie nicht mehr bei sich haben wollte. Zum Verständnis, einen Tag nach diesem Geständnis bei ihrem Freund saß Alyssa bereits im Verhör, das wir soeben besprochen haben. Auffällig an der Befragung war, dass Dustin am Anfang von ihnen sprach.
Er sagte zum Beispiel, she buried M und so they then buried her again. Er sprach in der Mehrzahl, sowohl in Bezug auf die Täter als auch auf die Opfer. Es gab also die Vermutung, dass es 2 Gräber gab, weil Alyssa Bustamante sogar 2 Opfer im Visier hatte und nicht nur 1. Vielleicht Elizabeth und Emma, ihre eigene Schwester, andere spekulierten sogar, dass sie ihre Zwillingsbrüder umbringen wollte.
Am 18. November 2009, trotz der Bemühungen ihrer Anwälte, dass Alyssa Bustamante aufgrund ihrer schwierigen Kindheit und ihres jungen Alters milder bestraft werden sollte, entschied ein Richter, dass die 15-Jährige als Erwachsene wegen Mordes ersten Grades angeklagt werden sollte.
Alyssa plädierte anfänglich auf nicht schuldig und die Vorbereitung auf den Prozess begann. Während Elizabeths Familie und die Staatsanwaltschaft dachten, sie kämen endlich voran, gab es dann im Juni 2011 einen herben Rückschlag. Alyssas Verteidigung beantragte nämlich, dass ihr umfassendes Geständnis gegenüber Sergeant Rice nicht vor Gericht verwendet werden dürfe. Grund dafür war das Eingreifen der Jugendbeamtin, die auf Alyssa während der Befragung eingeredet hatte. Somit wurde dieser Teil ihrer Aussage nicht zugelassen. Dieses Urteil führte dazu, dass der Prozess auf den 9. Januar 2012 verschoben wurde.
Die Staatsanwaltschaft wusste, dass sie vor einer schwierigen Herausforderung stand. Nach einigen Überlegungen entschied man sich, dass Alyssa sich für Mord zweiten Grades für schuldig bekennen konnte, um somit die Jury zu umgehen und um ihr die Todesstrafe zu ersparen.
Alyssa akzeptierte dieses Angebot und zog ihr ursprüngliches Plädoyer auf nicht schuldig wegen Mord ersten Grades zurück. Stattdessen bekannte sie sich wegen Mordes zweiten Grades schuldig. Am 8. Februar 2012 entschuldigte sich Alyssa Bustamante dann auch öffentlich bei den Angehörigen. Nichtsdestotrotz wurde sie als Minderjährige zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein sehr umstrittenes Urteil.
Was dazu führte, dass es 2015 noch zu einem Berufungsprozess kam. Alyssa Bustamante beantragte einen Post-Conviction Relief, da sie der Meinung war, ihr Anwalt habe sie unzureichend beraten. Sie argumentierte, dass das Gesetz, nachdem sie angeklagt wurde, verfassungswidrig sei, das Minderjährigen eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung auferlegt.
Alyssa hatte ein Schuldgeständnis abgelegt, um eine Anklage wegen Mordes ersten Grades zu vermeiden, was eine zwingende lebenslange Haftstrafe bedeutet hätte. Während ihres Prozesses wurde jedoch im Fall Miller vs. Alabama entschieden, dass solche Strafen für Minderjährige eigentlich verfassungswidrig sind. Sie behauptete, sie hätte das Geständnis nicht abgelegt, wenn sie von der Möglichkeit einer milderen Strafe gewusst hätte. Das Gericht wies dies jedoch ab und entschied, dass sie ausreichend informiert und das Geständnis freiwillig war.
Das Gericht bestätigte zudem, dass in Missouri Minderjährige nach sorgfältiger Abwägung trotzdem zu lebenslanger Haft verurteilt werden können. Bustamantes Berufung wurde abgelehnt und ihre ursprüngliche Verurteilung zu lebenslanger Haft plus 30 Jahren, die blieb bestehen.
Da es aber nochmal eine Änderung in der Gesetzeslage gab, wurde hier bereits ein Antrag auf frühzeitige Entlassung gestellt. Das war im Juli diesen Jahres. Diese sogenannte Parole Hearing wurde aber auch abgelehnt. Und es wurde beschlossen, dass Alyssa Bustamante erst 2029 wieder die Möglichkeit auf eine Anhörung zur frühzeitigen Entlassung hätte.
Alyssa Bustamante ist heute 30 Jahre alt und sitzt jetzt praktisch schon ihr halbes Leben im Gefängnis. 15 Jahre. So alt sollte ihr Opfer Elizabeth Alton durch den grausamen Mord am 21. Oktober 2009 leider nie werden.
Ein so krasser Fall.
Allein schon durch das Alter.
Ja.
Je jünger beteiligte Personen in so einem Fall sind, es wird einfach automatisch heftiger. Und jetzt hast du sogar auf beiden Seiten dieses extrem junge Alter. Ich meine, 9, das ist kaum greifbar.
Man hat halt auf der einen Seite dieses absolut unschuldige, süße kleine Mädchen, das gerne singt und tanzt und nie irgendjemandem was zuleide getan hat. Und auf der anderen Seite, glaube ich, eine sehr stark traumatisierte Teenagerin, die ja auch aus einer Familie kam, wo sie Vernachlässigung gespürt hat, wo sie ja einfach ganz, ganz viel mitmachen musste und die einfach nicht mit ihrem Leben klarkam und da einfach nicht die Hilfe bekommen hat, leider, auch wenn es ja versucht wurde, ihr irgendwie zu ermöglichen, die sie gebraucht hätte.
Ist wieder so ein Fall, wie wir ihn häufig haben, mit dieser großen Frage, hätte es verhindert werden können, hätte es gesehen werden müssen? Vermutlich ja, aber so einfach ist es leider nicht immer. Ne?
Genau, und ich glaube, es ist so ein ganz schmaler Grat, wenn dein Kind halt irgendwie mal durch eine Phase geht. Ne? Wir kennen das alle, vielleicht dann hörst du ein bisschen härtere Musik. Also wir hatten ja schon öfter auch die Fälle, auch mit diesem Horrorcore-Mord. Musik bedeutet ja nicht immer gleich, dass man das umsetzt, was man hört, oder nur weil jemand Horrorfilme guckt, wird er nicht zum Mörder.
Richtig.
Da haben ja ganz viele Faktoren mit reingespielt. Mich interessiert es nur wirklich ganz, ganz arg, ob sie wirklich die volle Wahrheit gesagt hat oder ob sie wirklich diese zwei Gräber ausgehoben hatte mit dem Vorhaben, dass sie eigentlich zwei Kinder umbringen wollte.
Wenn es stimmt, was sie angegeben hat, dass sie einfach mal wissen wollte, wie es ist, jemanden zu töten, warum dann zwei? Also ich finde es auch merkwürdig mit den zwei Gräbern, warum die da sind. Das macht erstmal keinen Sinn. Es liegt irgendwie nahe, dass die Zwillinge vielleicht das eigentliche Ziel waren. Also vielleicht hat sie einfach noch nicht den wahren Grund angegeben.
Ich weiß es nicht. Also ich fand es nur sehr spannend. Also man kann diese ganzen 2 Stunden des Verhörs online auch nachsehen bei Explore With Us. Da ist alles auch nochmal psychologisch analysiert. Und ich finde es sehr spannend zu sehen, wie sich dieser ganze Fall entwickelt hat, wie viele Geschichten es dazu gegeben hat, wie viele Fassungen sie in ihrem Kopf ja irgendwie sich vorbereitet hatte, wie überrascht sie dann war, dass sie diesen Tagebucheintrag ja nicht verheimlichen konnte und dass sie dann ad hoc reagieren musste. Und ich merke das ja selber immer, wenn wir Fälle recherchieren, man guckt sich irgendwas an oder man hört sich irgendwas an, um sich seine Informationen zu ziehen. Dann gibt's noch immer ganz viele Dokumente vom Gericht, die dann auch nochmal Sachen mit aufnehmen. Und man versucht ja selber immer den roten Faden zu finden. Und ich erwische mich dann auch immer, Moment, wann war denn dieses Verhör und wann war denn das Verhör und auf was beziehen sie sich denn gerade? Und in dieser Situation zu sein, das vertuschen zu müssen, ist ja, glaube ich, für jeden eine absolute Stresssituation. Und zu sehen, wie diese 15-Jährige in diesem Verhör dann wirklich plötzlich auseinanderbricht, obwohl sie vorher so cool die ganze Zeit wirkt. Und sie hat sich auffällig oft in die Haare gefasst und man hat schon gemerkt, es ist ihr unangenehm, hier zu sitzen, Wobei es mir da immer sehr, sehr schwer fällt zu verstehen, wie würdest du dich denn verhalten? Also wenn du jetzt unschuldig in einem Verhör sitzen würdest, würdest dich ja auch nicht kalt lassen. Du wärst ja auch nervös.
Natürlich. Unsicher.
Genau.
Du hättest auch das Gefühl, mit einem falschen Satz reitest du dich so richtig in die Kacke jetzt rein. Also deswegen, dass man unsicher wäre, definitiv, weil du kennst die Situation nicht.
Dann hast du ja wahrscheinlich schon im Kopf, okay, wenn ich jetzt nach links gucke, wenn ich jetzt nach rechts oben gucke, was sagt es dann über mich aus?
Ja, wie war das nochmal, wenn ich nach links gucke, lüge ich und so weiter
genau,
und so fort.
Genau,
ja.
Und das ist in diesem Video wirklich ganz, ganz toll erklärt. Ich habe das auch nochmal in die Quellenangaben mit reingepackt, welche Gesichtszüge oder welche Mimiken sie dann doch ein bisschen verraten haben und wo sie sich einfach unsicher war, wo sie dann auf einmal auch ihre Wörter so ein bisschen geswitcht hat, wo sie sehr viel mehr M als noch zuvor gesagt hat, wo sie sich sicherer fühlte. Ich finde es immer ganz spannend, wie man Leute und Menschen lesen kann. Und der Ermittler hat da einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Der war auch nicht, also wir haben zwar gesagt, der hat sie versucht, ein bisschen unter Druck zu setzen, aber nur weil er ja wusste, was schon in diesem Tagebuch stand. Aber er hat sehr einfühlsam mit ihr gesprochen und fertig an diesem ganzen Interview oder an diesem Verhör hat mich einfach auch die Großmutter gemacht. Also stell dir mal vor, du sitzt da drin und sie war bis zur letzten Sekunde ja davon überzeugt, ne, da ist irgendwas Schlimmes passiert, das ist schlimm genug, aber ich muss jetzt hier für meine Kinder da sein oder für meine Enkelkinder da sein und drauf gucken, dass da nichts Schlimmes passiert und dass die jetzt gut wieder nach Hause kommen. Und dann wird dir da eröffnet, mein Enkelkind hat gemordet. Also auch diese Schreie, du hast sie immer noch auf dem Gang schreien gehört. Ich glaube, sie hat gesagt, it will never be okay. Weil irgendjemand wahrscheinlich draußen zu ihr gesagt hat, it's okay, it's okay. Und da hast du auch mal eine richtige Regung in Alyssas Gesicht gesehen, dass sie das getroffen hat, dass sie ihrer Großmutter da wehgetan hat. Und deswegen, ich finde diesen Fall so verstörend und so, also mich hat der richtig mitgenommen. Und ich glaube, wenn du den jetzt hörst, wird es dir wahrscheinlich ganz genauso gehen.
Ist es richtig, dass eine 15-Jährige zu lebenslanger Haft verurteilt wird?
Ja, das ist ein ganz schweres Thema.
Total, oder? Ich denke jetzt schon die ganze Zeit so im Hinterkopf drüber nach. Ich weiß es nicht. Also mir ist ein bisschen aufgestoßen, hier mal wieder als Beispiel, dass man in Berufung geht. Wenn es ein klarer Fall ist und ich habe jemanden getötet und ich habe meine Strafe dafür erhalten, dass ich versuche, diese Strafe mit den Jahren runterzubringen.
Verstehe ich aber.
Das fühlt sich so falsch an.
Nee, ich kann es verstehen aus dem Umstand heraus, dass es ja einfach also ich glaube, Alyssa braucht halt einfach Hilfe, ne? So, das schon mal als allererstes.
Ja.
Dann waren Medikamente mit im Spiel, da wo man ja nicht ganz rekonstruieren konnte. Also viele sagen, dass es vor diesem Mord auch eine Erhöhung der Dosis gab, aber man weiß nicht, hat sie es jetzt wirklich genommen, hat sie es nicht genommen. Es gibt Nebenwirkungen von einigen Pharmazeutika. Und da war auch mal von Halluzinationen, ne? Und verstärkten Gefühlen und sowas die Rede. Man weiß nie, welche Side-Effekte sowas haben kann. Natürlich ist es keine Rechtfertigung und auch keine Entschuldigung dafür, was passiert ist. Aber es wurde schon ein sehr junges Leben komplett ausgelöscht. Und dann ist die Frage, kann man ihr nicht helfen und kann man sie behandeln und ist dann nicht, ich meine, sie war 15, die Hälfte ihres Lebens saß sie im Gefängnis, dann vielleicht wirklich mal 2030 oder 29 checken, wie ist denn ihr aktueller Stand und konnte man sie rehabilitieren? Und wenn es da gewisse Züge gibt oder nur den leisesten Verdacht, die könnte das wieder tun, dann auf keinen Fall. Aber ich finde, die Chance muss man schon einräumen.
Sprich, keine lebenslange Haft für eine 15-Jährige. Zumindest nicht mit der Chance auf.
Ach, erste Urteile sind ja immer so eine Sache. Und deswegen finde ich den Gang des Berufungsprozesses dann schon immer ganz wichtig, auch um vielleicht auch nochmal neue Beweise oder Sonstiges irgendwie vorzubringen. Ich hätte aber viel mehr die Frage jetzt an dich. Glaubst du, dass sie es alleine getan hat?
Also du spielst darauf an, ob ihr Freund beteiligt war an der Nummer?
Also diese ganze Vermutung, also auch im Verhör hat der Ermittler, der sie da befragt hat, auch nochmal ganz arg gefragt, ob ihr Großvater etwas damit zu tun hatte. Aber nicht aus dem Umstand raus, ihr habt gemeinsam dieses 9-jährige Kind umgebracht, sondern vielleicht kam die Enkeltochter nach Hause und war fertig und hat dann gesagt, was sie getan hat. Und dann hat er aus Liebe geholfen, die Leiche zu verscharren. Weil dieses Grab war perfekt ausgehoben. Also es war wirklich wie wenn du auf den Friedhof gehst. Also es war schon fast exakt abgemessen. Also diese beiden Gräber. Und da hat sie sich auch immer wieder in Widersprüche verstrickt, weil sie dann auch gemeint hat, ey, hattest du eine Schaufel mit dabei? Wann hast du dieses Grab denn ausgehoben? Und da wusste sie ja nie genau, hat sie es jetzt nach dem Mord ausgehoben oder nach der Tat um diese Uhrzeit, was ja immer dazu geführt hätte, dass man ihr keinen Vorsatz nachweisen hätte können. Wenn du das Grab aber am Freitag aushebst und am Mittwoch jemanden umbringst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine geplante Tat und kein Unfall war oder eine Reaktion, eine emotionale Reaktion, eine Impulstat, eher ausgeschlossen. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, die dir einfach durch den Kopf gehen und du versuchst einfach noch, ja, deinen Hintern zu retten. Und jetzt war eben schon eine berechtigte Frage, hat sie das alleine gemacht?
Also auf das Grab bin ich erstmal nicht gekommen, aber so wie du das Grab beschreibst, macht das Sinn, dass sie es nicht alleine war. Also ich fand die Tat schon heftig für eine 15-Jährige, die das ja auch nicht geübt ist. Und dass du das dann wirklich so durchziehst in relativ kurzer Zeit. Es ist jetzt ja auch nicht, dass die Leiche da ein paar Tage rumlag und man dann überlegt, was mache ich denn damit? War ja alles durchgeplant. Also von dem her, ja, könnte schon sein, dass eine Hilfe da war, zumindest rund um das Grab, vielleicht nicht rund um den Mord.
Ich glaube auch nicht
um den Mord. Aber rund um das Grab. Dann allerdings die Frage, warum und wer?
Ja. Naja, warum ist einfach. Du versuchst halt deine Familie zu schützen. Also gibt ja ganz oft solche Fälle, da wo dann noch jemand...
Ja, aber falls das Grab schon im Vorfeld ausgehoben wurde?
Versteckt. Naja, genau. Also darum geht's ja. Es wurde ja dann auch gesagt, am Freitag wurde ausgehoben. Da wäre dann eher die Vermutung, dass es vielleicht noch ein anderer beteiligter Teenager war. Egal, ob es jetzt dieser Dustin war oder ein anderer Freund oder eine Freundin. Ganz schwierig, weil eben so viele Kinder mit beteiligt waren. Also auch Emma, die ja dann aussagen musste, die wahrscheinlich auch Angst hatte. Und ich konnte bis dato auch nichts dazu finden, wie sie es denn jetzt gemacht hat. Weil da gibt's noch so viele Fragezeichen für mich. Hat sie Emma wirklich losgeschickt, um sie zu holen? Hat sie sie wirklich getroffen? Sie ging ja schon mit dem Messer in den Wald. Das hatte sie ja schon die ganze Zeit bei sich. Also ist diese Frage, war es geplant oder war es nicht geplant, eh schon für mich raus.
Es war vielleicht nicht konkret für die Situation geplant, aber dass sie es grundsätzlich machen wollte.
Sie hatte den Wunsch dazu.
Und war sie vielleicht selbst unsicher, an welchem Tag es passiert ist. Vielleicht waren die Gräber auch schon länger ausgehoben und sie war vielleicht schon ein, zweimal in der Situation, hat es dann nur nicht durchgezogen aus irgendwelchen Gründen. Also das ist natürlich alles möglich. Ne?
Ja, aber da kann man sehr viel spekulieren. Es bleibt einfach die Tatsache, dass es ein unfassbar schrecklicher Vorfall war, der ja unbedingt hätte verhindert werden müssen. Ja, klasse Creeptober-Folge, ne?
Sehr heftig, wie gesagt, sobald so junge Menschen Teil von so einer Geschichte sind,
Thema härter. Es ist immer schlimm, wenn man über so einen Mord spricht, richtig. Aber da einfach nochmal mehr. Gut, dann würde ich sagen, genug schlimme Dinge für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creepy Real.
And scary on.
Bye bye.
Bis dann.